Unser Ziel dabei ist es, die Unterstützung seines Textvorschläge, Zusammenfassungen oder auch intelligentere Suchen so natürlich wie möglich in den Arbeitsablauf der aktuellen Mitarbeiter zu integrieren. Dank generativer KI habe ich die Möglichkeit, spezifische Antworten auf spezifische Fragen zu erstellen. Und dadurch wird das Ganze natürlich viel, viel skalierbarer. Gerade sind wir natürlich auf einem riesigen AI-Hype, der ohne Frage sehr, sehr große Potenziale dafür bietet. Aber auch genau die klassischen Wege sind immer noch wichtig.
Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast.
Herzlich willkommen zu Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast für Trailblazer und Unternehmen, die KI in der Praxis nutzen wollen. Heute zu Gast bei mir Franz Klaus von Salesforce.
Hi Patrick, ganz vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen. Schön, dass ich mal wieder einen Kollegen hier sitzen habe. Franz, damit unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen wissen, wer du bist und was du bei uns so machst, haben wir einen kleinen Lebenslauf für dich vorbereitet und den von einer KI sprechen lassen. Lass uns mal reinhören.
Unser heutiger Gast hatte einen ganz besonderen Kindheitstraum. Als kleiner Junge wünschte sich Franz, der nächste große Erfinder zu werden. Obwohl er nie herausfand, wie man eine Zeitmaschine baut, hat er doch einen Weg gefunden, die Zukunft mitzugestalten. Durch KI. Seine erste Begegnung mit KI war während seines Studiums zum Business-Informatiker. Dort ist er über Advanced Analytics gestolpert. Klang ein bisschen wie Maschinen, die in die Kristallkugel gucken können. Seitdem ist er von der Magie hinter den Algorithmen gefesselt. Und diese Begeisterung hat er nicht für sich behalten, sondern gab sie als Mentor beim Google Summer of Code an junge Talente weiter. Wenn Franz nicht gerade Servicekunden rund um CRM und die Salesforce KI Einstein berät, findet man ihn auf seinem Gravelbike-Cam. Auf den Gipfeln der bayerischen Berge oder beim Segeln, ein Mann der Tat, der sowohl in der digitalen als auch in der realen Welt zu Hause ist. Franz sieht die Zukunft der KI wie Sam Altman, eine wilde Achterbahnfahrt voller Überraschungen und Abenteuer, aber hey, wer glaubt schon wirklich, dass das Leben eines Erfinders jemals vorhersehbar sein wird?
Franz, was sagst du zu dem Lebenslauf?
Spannend. Ja, und es ist auch in der Tat so. Bin seit ungefähr jetzt 10 Jahren in der Technologiewelt unterwegs, beginne mit meinem Studium über verschiedene Stationen, verschiedene Unternehmen hinweg und jetzt speziell die letzten 8 Jahre prima rund um das Thema Kundenservice engagiert. Und auch wenn der Begriff jetzt mittlerweile ein bisschen älter ist, als ich sozusagen mit dem Bereich rund um AI angefangen habe, hieß das ganze Thema noch Advanced Analytics. Wie kann ich Informationen auswerten? Wie kann ich Geheimnisse hinter Daten entschlüsseln und daraus halt sinnvolle Entscheidungen ableiten? Und das war nicht bereits im Studium sehr, sehr spannend und bin froh, dass es in der beruflichen Wahl weiterhin relevant geblieben ist.
Sehr gut. Jetzt bist du ja einer unserer Service-Spezialisten und sehr auf dieses Thema eingeschossen. Was sind für dich die besonderen Herausforderungen im Bereich Service heute?
Ja, sehr gute Frage dazu. Und Kundenservice ist ja von Natur aus relativ ambivalent dafür. Und das bedeutet auf der einen Seite, Serviceabteilung haben so die Herausforderung, ich muss irgendwie zufriedene Kunden schaffen. Und meine Mitarbeiter sollen im Idealfall alles über die jeweiligen Kunden und Kundinnen wissen dafür, perfekte Beratung bieten dafür. Und das wäre relativ einfach, wenn ich einem Serviceleiter einfach sagen könnte, ich stelle jetzt für jeden Kunden, den ich habe, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ein, die alles über diesen einen Kunden weiß und dann habe ich perfekt zufriedene Kunden. Das ist jetzt mal das komplette Luxussegment ausgenommen dafür, leider nicht für alle Unternehmen realisierbar. Und deswegen gab es jetzt über die letzten 20, 30 Jahre einfach immer wieder technologische Weiterentwicklungen, die dafür geführt haben, wie kann ich eigentlich diese perfekte Kundenerfahrung mit einem sinnvollen Einsatz an Ressourcen entsprechend weiterführen.
Mhm. Jetzt wird natürlich eine der Herausforderungen auch sein, wie ermittelt man das? Denn üblicherweise rufen ja nicht die zufriedenen Kunden an und sagen, hey, das ist alles super, was ihr hier macht, sondern es rufen nur die unzufriedenen Kunden ein. Wenn ich jetzt einen unzufriedenen Kunden habe, der anruft, kann ich dem nachher natürlich eine Survey schicken, um zu fragen, wie zufrieden er nach dem Case ist. Aber wie wird denn die Kundenzufriedenheit generell analysiert, wenn du jetzt nicht nur die nimmst, die unzufrieden sind?
Ja, genau. Und da gibt es einfach verschiedenste Ansätze, die Unternehmen dabei fahren. Und gerade wenn wir jetzt sozusagen über einen hochautomatisierten Kundenservice reden, über Serviceboards, über generativ erstellte Webseiten und ähnliche Themen dafür, wird das Ganze natürlich nochmal komplexer, weil der Kunde hat eine Chatbot-Interaktion auf der Webseite, sieht einen Wissensartikel, ein FAQ-Dokument, einen vorgefertigten Prozess, was auch immer, und kommt dann nicht wieder. Dann frage ich mich natürlich als Serviceleiter, als Serviceleiterin,
Hat das jetzt, oder ist der Kunde nicht wiedergekommen, weil er die Antwort richtig fand, total zufrieden war und der Service war so gut, dass alles beantwortet ist? Oder fand der Kunde die Antwort so frustrierend, dass ich gesagt habe, okay, auf die Webseite oder diesen Service nutze ich auf gar keinen Fall nochmal. Und dann habe ich auch sozusagen kein Wiedererscheinen des Kunden. Und dabei ist es einfach wahnsinnig wichtig, zum einen systematische Informationen zu nutzen. Das heißt, was kann ich automatisiert abfragen? Also Verweildauer, Chatbot-Interaktion, wie sahen die jeweiligen Interaktionsketten aus? Um sozusagen interne Abschätzung geben zu können, war das Ganze sinnvoll für den Kunden eigentlich, was der gesehen hat? Aber nichts schlägt natürlich klassische NPS-Messung dafür, einfach ein Kundenfeedback. Aber ich nehme, das ist bei dir ähnlich, niemand füllt sehr, sehr gerne Service aus. Wie war deine Service-Erfahrung bei uns? Hier hast du gerade einen 10-Fragen-Katalog dafür mit ganz, ganz vielen Fragen. Ja, die Click-Through-Rate bei solchen Surveys ist relativ gering. Und ein ganz wichtiges Element dafür ist, wie gut kenne ich den Kunden? Kenne ich seinen präferierten Kanal? Und kann ich irgendwie eine Relevanz mit der eigentlichen Interaktion herstellen? Weil ich habe natürlich eine viel, viel bessere Response, wenn ich dem Kunden sagen kann, hey Patrick, du hast letzte Woche bei uns folgendes Produkt bestellt, hattest dazu diese spezifische Frage, konnten wir die beantworten? Mhm. Und falls nicht, was können wir besser machen? Beziehungsweise es geht direkt weiter zum Mitarbeiter, als wenn ich einfach ein generisches Template schicke, wie war deine Service-Erfahrung mit uns? Und ich weiß vielleicht gar nicht mehr, um was es eigentlich geht.
Ja, du hast ja über verschiedene Channels gesprochen. Und wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe, dann ist der Telefonkanal eigentlich immer meine letzte Option. Weil, ja, ich meine, wir kennen das alle, du hast lange Warteschlangen und dann vielleicht Mitarbeiter, die auch nicht unbedingt gut ausgebildet sind. Ja, das ist jetzt eine persönliche Erfahrung, die ich in einigen Bereichen gemacht habe. Super gute Erfahrungen habe ich mit Chatbots gemacht oder generell mit dem Chat-Kanal. Was verändert sich im Kundenservice deiner Meinung nach in Zukunft?
Ja. Gerade jetzt im Kontext von generativer KI bietet sich natürlich eine Chance für Unternehmen. Und zwar jedes Unternehmen oder jedes Service Center hat irgendwo ein Business Management dabei. Bei manchen ist es noch die externe Festplatte, die von Agent oder von Mitarbeiter zu Mitarbeiter durchgereicht wird und dann noch der Schicht übergeben wird. Bei manchen gibt es ein SharePoint, PDF-Dokumente und manche haben auch eine integrierte Wissensdatenbasis, die ich natürlich managen kann dafür. Und daraus werden die einzelnen Antworten, die Kunden eigentlich suchen und haben möchten, entsprechend erstellt. Nun war es jetzt in der Vergangenheit so oder in der alten Welt, sag ich mal, du meldest dich im Service Center per E-Mail, per Chatbot und der Chatbot sagt, perfekt, dafür habe ich was gefunden, hier habe ich einen Wissensartikel. Das sind 10 Seiten PDF und viel Spaß dafür, das einmal durchzulesen.
Und du hast das ganze Ding gekriegt, ne?
Genau, ja. Also in der Regel war man schon mal froh, dass man was bekommen hat, also gibt auch andere Erfahrungen dabei, keine Frage, aber was das Ganze jetzt spannend macht, dank generativer KI habe ich die Möglichkeit, spezifische Antworten auf spezifische Fragen zu erstellen. Und dadurch wird das Ganze natürlich viel, viel skalierbarer. Und das wäre theoretisch auch in der Vergangenheit schon möglich gewesen. Das bedeutet, es wäre ohne Problem möglich gewesen, eine Telefonanlage, ein Sprachansagesystem zu erstellen, Chatbot zu erstellen, der alle möglichen Interaktionsketten, die ein Kunde vielleicht haben will, durchspielt und ich mit perfekt vorbereiteten Textschnipseln darauf antworten kann, die spezifisch für diesen einen Dialog sind.
Aber du hättest ja Content generieren müssen.
Genau, genau dieser Weg in der deterministischen Ansatz, das wäre natürlich wahnsinnig aufwendig gewesen, super schwierig zu pflegen, geschweige denn anzupassen, wenn ich neue Produkte oder Ähnliches einführe. Und die Möglichkeit, die mir eben die generative KI damit bietet, ist genau dieses Know-how skalierbar und gleichzeitig spezifisch auf meine Kunden ausspielen zu können. Das bedeutet, wenn ich eine Frage zu diesen 10 Seiten PDF habe, kann ich zum einen den Kunden mit anbieten, okay, das ist genau die semantisch ähnliche Position in diesem Dokument, das deine Frage beantwortet, die deine Frage beantwortet. Und ich kann den Kunden aber auch trotzdem noch die Quelle mit verlinken dafür, weil häufig hat ein Kunde mehrere Fragen oder die Frage in einem bestimmten Kontext, dass ich hier den Kunden natürlich das jeweils mit verlinken kann, aus welchen Dokumenten, aus welchen vertrauenswürdigen, geprüften Dokumenten, idealerweise geprüften Dokumenten, habe ich eigentlich diese Antwort dafür erstellt. Und das bringt mir natürlich eine viel, viel größere Skalierbarkeit in den Service mit rein, weil wenn ich sozusagen diesen alten deterministischen Weg mache, es hat rein theoretisch die gleiche Capability, die ich im Kundenservice anbieten kann, auf meiner Website, Sprachansagesystem oder wo auch immer. Aber dadurch, dass ich das jetzt mit einer viel, viel höheren Geschwindigkeit ausrollen kann, das gibt es Unternehmen einfach auch die Möglichkeit, damit zu experimentieren und diese neuen Möglichkeiten auch wirklich zu nutzen. Weil diese ideale Self-Service-Erfahrung, die diesen Magic-Service-Moment erzeugt, die setze ich nur um, wenn es einfach ist, das umzusetzen. Also einfach anzupassen für neue Produkte, für neue Prozesse. Und nur dann bleibt das Ganze auch längerfristig erhalten, als wenn ich einen statischen Prozess dabei habe.
Ja, ich würde auch sagen, das Ergebnis ist viel zielgerichteter. Ja, du kriegst ja eine konkrete Antwort auf eine konkrete Frage. Und der deterministische Ansatz ist ja, du kriegst eigentlich eine Anleitung auf deine konkrete Frage. Das wäre wie wenn du ins Restaurant gehst, dir was zu essen bestellst und du kriegst die Zutaten und das Kochbuch dahin gelegt und kannst dir das dann selber machen.
Genau, und auf Seite 34 in der Menükarte geht's weiter und da haben sie drei Auswahloptionen.
Ja. Exakt, und du musst erstmal das Rezept selber suchen. Den Aspekt, den ich in dem Bereich noch absolut interessant finde, ist, dass du eigentlich jetzt mit dieser generativen KI die Fähigkeit hast, die Inhalte aus verschiedenen Wissensartikeln in eine Antwort zu packen. Das war im deterministischen Ansatz auch nicht möglich. Du hast immer nur einen Artikel, ein Dokument, eine Antwort gehabt. Ist definitiv für den Kunden einfach die bessere Erfahrung am Ende.
Ja, und auch genau mit diesem klassischen Ansatz gibt es auch einfach Fragestellungen, die waren relativ komplex zu beantworten. Wenn wir zum Beispiel ins Retail schauen, ich möchte einen Produktvergleich haben. Und das sind die Stammdaten zu Produkt A und zu Produkt B. Die hätte ich mir einzeln raussuchen müssen, einzeln notieren müssen. Manche Portale bieten Vergleichsmöglichkeiten dafür an. Aber jetzt kann ich dir eine zielgerichtete Frage stellen, was ist eigentlich der Vorteil von Produkt A versus Produkt B oder was sind die unterschiedlichen Abmessungen, Maße oder was auch immer dabei. Und wir haben ein intelligentes System, das diese Informationen zu diesen Produkten erkennt und auch direkt gegenüberstellen kann. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit, viel, viel natürlicher den Kunden abzuholen zu der eigentlichen Fragestellung und raus aus einem vorgefertigten Prozess zu bringen.
Jetzt hast du eigentlich mal eine nächste Frage, die mir gerade im Kopf rumschwirrt, so ein bisschen vorweggenommen, nämlich welche Potenziale bieten sich denn im Kundenservice jetzt neu an? Also außerhalb der Tätigkeit, Probleme zu lösen. Gibt es da durch die KI jetzt neue Felder, die du mal beschreiben könntest?
Ja, und zwar, wir sind gerade mittendrin in dieser Entwicklung und auch viele Unternehmen und auch viele Technologieanbieter experimentieren natürlich, was sind jetzt wirklich die Sweet Spots, die besten Ansätze dafür, wie Kunden starten können. Und dabei gibt es sozusagen ganz klassische Ansätze, die einem auch als erstes dafür in den Kopf kommen, Antworten generieren, E-Mails vorschlagen, E-Mail-Vorlagen vorschlagen, Produktinformationen, wie wir es gerade angesprochen haben. Also wirklich Inhalte automatisiert zu generieren, zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal an den Kunden auszuspielen.
Produkte vorschlagen bedeutet ja, der Service-Mitarbeiter wird eigentlich auch zum Seller.
Genau. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade im Bereich generativer KI, weil es gibt natürlich zum einen diese Bilder, Videos, Inhalte, was auch immer zu generieren. Aber genauso gut kann ich auch einen Entscheidungsprozess an ein Sprachmodell entsprechend übergeben, angereichert mit meinem unternehmenseigenen Daten. Das bedeutet, es gibt Eskalationslevel, Produktvorschlag, und ich kann nun in dem Prompt, in diesem Prozess integriert beschreiben, nur wenn der Kunde besonders unzufrieden war, diese Produkte gekauft hat beispielsweise, schlage folgenden Prozess folgendes Produkt vor. Die Kundenstammdaten findest du hier, kann ich in das Template mit einfügen. Und dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, ein viel, viel dynamisches Erlebnis sowohl für den Kunden als auch für den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin zu erstellen. Denn gerade der Kundenservice-Job dafür ist sehr, sehr, sehr demanding. Gibt natürlich unterschiedlichste Ausprägungen davon, wie Unternehmen das leben. Aber die allermeisten Service-Mitarbeiter, mit denen ich spreche, die haben wirklich das Ziel, den Kunden weiterzuhelfen. Aber entweder steht eine Technologie oder Prozess im Weg. Ja. Weil so wird natürlich auch die Erfahrung für die Mitarbeiter viel, viel schöner, wenn ich dem Kunden Danke sagt und sagt, hey, das war echt cool und ein positives Feedback bekomme, als wenn ich salopp ausgedrückt übers Telefon angeschrien werde. Ja. Und genau das kann ich natürlich mit generativer KI massiv einfacher umsetzen, um genau eben zu machen, diese Planungsservices, also Vorschläge, Priorisierung, Klassifizierung eines Kundenvorgangs zu übernehmen, als auch sozusagen in dem ersten Ansatz der Phase 1 mit Inhaltsvorschlägen entsprechend zu starten.
Ich glaube, wir sprechen da auch von der Hyperpersonalisierung, dass es wirklich so weit geht, auch die Sprache zu analysieren, wie aufgeregt ist der Kunde, also eine Sentimentanalyse. Ja. Um dann vielleicht auch Vouchers einzuspielen oder ähnliches, um die Kundenzufriedenheit wieder hochzukriegen.
Genau. Und da wird es nämlich besonders spannend, weil dafür brauche ich natürlich den Kontext von meinem Kunden. Ich sag mal, ein Sprachmodell, ein LLM, generative Fähigkeiten, eine Software einfach per API mit einzufügen, das geht salopp ausgedrückt relativ einfach. Und damit kann ich dann zum Beispiel lösen, vergleich mir bitte Produkt A mit Produkt B. Aber diesen Magic Service Moment kann ich erzeugen, wenn ich sage, vergleich mir mal Produkt A mit Produkt B aus der Perspektive von Patrick Heinen, der folgende Hobbys hat, der folgende Produkte von uns gekauft hat und ich weiß, der plant eine Reise an einen folgenden Standort. Das sind natürlich Kontextinformationen, die ich nutzen kann, womit ich halt viel personalisiertere Erlebnisse gestalten kann. Und das eben nicht einmal deterministisch von der Content-IT-Abteilung, wie auch immer, vorbereitet, sondern in den natürlichen Arbeitsprozess sowohl des Mitarbeiters als auch natürlich des Kunden mit integriert.
Ja. Jetzt sehen wir das natürlich immer so ein bisschen aus unserer Brille und wir haben tagtäglich damit zu tun. Jetzt haben wir da draußen wahrscheinlich auch einige Kunden, die noch gar keine Berührung hatten. Was ist für dich so der gute KI-Case im Bereich Service?
Das ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Jedes Unternehmen ist anders. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Prozesse, Prioritäten dafür. Der grundlegende Ansatz im Kundenservice oder erweiterter Kundenservice über Retail- und Vertriebsorganisationen gedacht, ist aber ein prozessgetriebener Ansatz. Und was ich aktuell Kunden empfehlen würde, ist wirklich mit den einfachen Use Cases zu starten. Was für Informationen habe ich im Unternehmen? Wie kann ich das Ganze entsprechend operationalisieren und wirklich nutzen? Und ein guter Ansatz dafür ist häufig zu beobachten, was machen sehr erfahrene, besonders gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ich im Unternehmen habe? Wie sehen Kundenkonversationen mit denen aus? Wie sieht ein Gespräch mit dem aus? Wie sieht eine Chattranskription mit denen aus?
Ich glaube, du gehst ja auch bei den Kundenprojekten gehst du ja auch oft einfach mal mit raus und verbringst so einen Tag im Servicebereich und schaust dir das an,
genau,
wie das
richtig,
so gemacht wird.
Ja. Und da kann man dann häufig gerade von den guten und jeder Supervisor oder jede IT-Organisation weiß, okay, wenn eine Anfrage, Kundenanfrage zu dem Mitarbeiter, zu der Mitarbeiterin geht, dann bekommen wir meistens ein relativ positives Ergebnis raus. Zu analysieren, wie läuft es eigentlich ab? Wie wird mit dem Kunden interagiert? Und wie kann ich das Ganze in einem Prozess abbilden und operationalisieren, sodass auch neue Mitarbeiter das Ganze replizieren können? Weil einfach eine Herausforderung, die ganz, ganz viele Unternehmen Kundenservice haben, ist entsprechender Fachkräftemangel. Also die Kundenanforderungen werden immer mehr demanding. Ich muss auch immer mehr Aufgaben im Kundenservice machen, denn natürlich ist es ein Traum für ganz, ganz viele Serviceleiter, auch das klassische Cost Center zum Profit Center zu wandeln. Was bedeutet das? Auf die Mitarbeiter, die ich schon habe, die in den meisten Fällen schon sehr, sehr ausgelastet sind, kommt noch eine weitere Aufgabe obendrauf. Davon sind die in der Regel nicht sonderlich begeistert. Und deswegen brauche ich natürlich eine Unterstützung, die ich entsprechend anbieten kann. Und so kann ich eben einfach Szenarien identifizieren und gerade aus dem Bereich Fachkräftemangel, ich meine, wir brauchen uns dafür nur die Demografie anschauen und dementsprechend muss ich das Ganze natürlich in eine entsprechende Automatisierung abfangen und gerade auch dieses Wissen von erfahrenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen irgendwie im Unternehmen halten zu können, das kann ich natürlich in einem entsprechenden Datenformat abliegen dafür, jetzt erstmal dahingestellt, wie auch immer dieses Format in der Zukunft aussehen wird oder wahrscheinlich werden es verschiedenste sein. Und genau bei diesen Shadowing-Sessions, wie wir das nennen, wo wir uns auch wirklich in die Service Center reingehen, ein Shadowing machen, mitschauen, wie Mitarbeiter arbeiten, genau dafür findet man eigentlich in der Regel die einzelnen Ansätze. Was ich auch einen ganz spannenden Ansatz dazu finde, was manche von unseren Kunden machen, ist einfach ein sogenanntes Agent Council. Also einfach einen offenen Feedback-Prozess zwischen den einzelnen Service-Mitarbeitern aufzubauen und mit denen auch softwareseitig in die Interaktion zu gehen. Das bedeutet, was für Informationen fehlen euch eigentlich? Wie soll eigentlich die Lösung aussehen? Wie könnt ihr besser unterstützt werden? Und das beispielsweise monatlich aufzubauen, dass es ein monatliches Treffen zwischen diesen Mitarbeitern gibt, wo sie auch eher offen Feedback einfach ans Management geben können. Wie kann das Ganze in Zukunft weiterentwickelt werden?
Was spielt die Automatisierung da für eine Rolle?
Genau, und zwar, dass ich wegkomme zu den einzelnen deterministischen ausgebauten Prozessen und ganz, ganz wichtig, wie es auch nennen, AI in the flow of work. Das bedeutet, wenn ich ein neues Interface habe, neue Prozesse habe, ist natürlich immer Training involviert. Und unser Ziel dabei ist es, die Unterstützung, seines Textvorschläge, Zusammenfassungen oder auch intelligentere Suchen so natürlich wie möglich in den Arbeitsablauf der aktuellen Mitarbeiter zu integrieren. Das bedeutet, dass ich eben keinen zweiten Bildschirm habe oder dritten oder vierten Bildschirm habe, wo mir entsprechende Wissensinformationen angezeigt werden, dann auch vielleicht intelligent aufbearbeitet, sondern im Kontext direkt der Kundeninteraktion proaktiv mit eingeführt werden. Weil dann habe ich zum einen eine höhere Adoption, als auch einfach viel, viel weniger Streuverluste dadurch, dass das Ganze in der getrennten Lösung vorherrscht. Also ein Beispiel dafür, ich bin in der Chat-Interaktion mit einem Mitarbeiter, ich am Chat sehr, sehr synchroner Kanal. Man kennt es aus dem Privaten. Man möchte wahrscheinlich nicht besonders lange auf die Antwort warten.
Ja.
Und wenn ich gerade schon Zeit in den Kunden investiert habe, denn ein Abspringen ist natürlich die Höchststrafe. Und neben den inhaltlichen Sachen ist dabei natürlich Antwortzeit oder Reduzierung der Antwortzeiten ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet, wie kann ich direkt im Chatfenster eigentlich auch unsere Mitarbeiter unterstützen mit Antwortvorschlägen? Und das ist genau sozusagen der evolutionäre Schritt, den wir gerade machen, weil früher hatte ich als Mitarbeiter einen Hotkey für, das sind die 3, 4 wichtigsten Fragen. Aber die waren wieder statisch und nicht dynamisch mit Informationen angereichert und mit generierten Texten neu formuliert, um eine positive Kundenerfahrung zu liefern. Und das genau ist unser Ziel bei ganz, ganz vielen Kundenprojekten. Also wohl Reduzierung der Antwortzeiten durch proaktive Vorschläge auf dem gleichen Bildschirm, im gleichen User-Interface, auf Basis vertrauenswürdiger Daten. Das bedeutet, was sind eigentlich die Datenquellen, die herangezogen werden, um sinnvolle Antworten für den jeweiligen Kunden kommunizieren zu können? Dann bekomme ich auch als Mitarbeiter positiveres Feedback von dem jeweiligen Kunden. Und ja, Happy Agents make happy customers ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir, glaube ich, gerade durch ein anderes generativer KI extrem steigern können.
Ja, das heißt für mich aber, dass es am Ende ja nicht darum geht, die Agents zu ersetzen durch eine KI, sondern sie zu bereichern.
Ja, absolut. Und da gibt es sozusagen 2 Trends, die wir dabei ganz, ganz stark beleuchten. Zum einen die Mitarbeiter-Augmentierung, also AI in the flow of work und Human in the Loop Approach, das sind immer so die Buzzwords, die sich dabei eher sehr, sehr häufig zu hören sind. Sondern wie kann ich sowohl das Erlebnis für den Kunden als auch den Mitarbeiter besser gestalten? Denn die meisten Serviceabteilungen haben so ein großes Backlog, dass das Mitarbeiterreduzierung oder Ersetzen erstmal gar nicht ansteht. Gleichzeitig gibt es natürlich einen zweiten wichtigen Bereich, der meiner persönlichen Meinung nach sogar erwachsen wird, und zwar der Bereich Inhalts-Content-Moderation.
Mhm.
Denn größere Service-Teams haben meistens sowas schon, 4, 5 Personen, die sich über das entsprechende Wissensmanagement kümmern, dass ich eine große FAQ-Datenbasis habe, hat auch meistens schon ohne den Einsatz generativer KI einfach Servicequalität in Unternehmen sehr, sehr stark verbessert. Aber ich habe natürlich jetzt einmal eine separate Wissensdatenbasis, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Informationen in Unternehmen, die ich mit anbinden kann, die natürlich für den Kundenservice-Mitarbeiter relevant sein können. Sei es Unternehmens-Policies, sei es ein gewisses CI, wie drücken sich Unternehmen aus, wie soll das personalisiert abgespielt werden, was sind Informationen aus Vertriebs- oder Marketingkampagnen, also aus sämtlichen Spuren, die sozusagen der Kunde in der Interaktion mit einem Unternehmen hinterlassen kann, das kann natürlich alles für die Generierung genutzt werden. Und das kann rein technisch dafür genutzt werden, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Krux an der Sache. Denn wie stelle ich denn jetzt die Qualitätssicherung entsprechend sicher? Das bedeutet, es wäre problemlos technisch möglich, okay, alle Antworten, die sozusagen die letzten 2 Jahre von meinen Mitarbeitern gegeben werden, die werden jetzt vorgeschlagen und repliziert auf alle neuen Kundenvorgänge. Das ist technisch kein großes Problem, aber spannend wird's denn, ich habe ein neues Produkt, ist die Antwort dafür noch richtig?
Ja.
Ich habe einen Prozess geändert dafür oder unsere Aussage dafür ist jetzt anders. Wie stelle ich denn jetzt eigentlich sicher, dass die generative KI jetzt nur die Informationen ranzieht, die ich eigentlich haben will? Und das ist natürlich eine gewisse Herausforderung, weil dafür brauche ich Moderationsprozess. Und smarte Leute, die das Ganze so gestalten, dass das Ganze natürlich auch handelbar bleibt.
Und da sind wir wieder bei dem Datenthema, ja. Denn die KI ist nur so gut wie die Datenqualität und dazu zählen natürlich solche Wissensdatenbanken ganz besondere, speziell im Service-Kontext. Vielleicht kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen mal einen Tipp geben, wenn man jetzt mit dem Bereich Service-Automation starten möchte, was ist so der beste Ansatz, wo soll man da anfangen?
Ja, und da sprechen wir natürlich mit Kunden, die sozusagen auf unterschiedlichsten Stationen ihrer Reise sind. Also wenn sozusagen Kunde und so Greenfield Approach, also wo sozusagen was komplett Neues ansteht oder noch keine große Automatisierung, überhaupt strukturiertes Arbeiten vorherrscht dafür. Also die Grundlage, dass ich überhaupt eine sinnvolle Automatisierung einführen kann, jetzt unabhängig erstmal von KI oder nicht, ist erstmal, dass ich ein gesundes Vorgangsmanagement habe. Also konsolidierte, strukturierte Eingangskanäle und auch gewisse Vorgaben dafür, die dann vom Management gegeben werden, wie handle ich überhaupt bestimmte Kundenanfragen ab. Weil nur wenn dieser Prozess überhaupt erstmal existiert, dann kann ich auch der KI sagen, okay, das sind Entscheidungsgrundlagen, das sind Prozesse, die du adressieren kannst. Und das zweite Thema hattest du dazu gerade schon angesprochen. Das ist natürlich das gesamte Thema Daten und Wissensmanagement. Wissensmanagement alleine kann man natürlich Bücher drüber schreiben, gibt es verschiedenste Ansätze. Aber eine grundlegende Information dafür ist halt in der Basis, ist in den meisten Unternehmen dafür schon vorhanden. Und wenn ich diese beiden Faktoren habe, dann kann ich in die Prozessautomatisierung ansteigen. Aber meistens natürlich nicht blind, sondern ich muss natürlich irgendwie rausfinden, was sind überhaupt gute Anwendungsfälle. Und was die meisten Kunden da machen, ist eine klassische Häufigkeitsanalyse. Was sind eigentlich meine Top-Fragen, was sind die Top-Anfragen? Entweder nach Volumen oder nach Zeit oder nach einer Mischung aus beiden. Kann man natürlich verschiedene Spielvarianten, wie diese Berichte aussehen sollen. Aber in der Regel habe ich dann irgendeine grafische Darstellung davon und das, was rechts oben steht, da ist wahrscheinlich ein Sweet Spot oder da ist mit Automatisierung viel rauszuholen. Und eine Empfehlung, was wir auch gerade bei vielen Kunden machen, die das Ganze entweder als Proof of Concept oder als Pilot fand, man muss nicht zwangsläufig direkt mit der gesamten Datenbasis starten, weil die ist häufig fragmentiert. Ich habe 8 verschiedene Knowledge-Systeme im Einsatz. Selbstverständlich können die alle integriert werden. Aber gerade für diesen Out-of-the-Box-Ansatz, was sind eigentlich so meine Top 3-4 Fragen, die ich adressieren kann? Und da in der Regel das Volumen, wenn man sich diese Häufigkeitsverteilung anschaut, bei den meisten Kunden, jedes Unternehmen ist anders, aber bei den meisten Kunden fällt das relativ schnell sehr, sehr stark ab. Das heißt, der Wirkungsgrad, den ich mit 2, 3 konsolidierten Informationsstücken, nenne ich es jetzt einfach mal ganz generisch, eigentlich beantworten kann, der ist häufig schon sehr, sehr groß. Mhm. Und dann kann ich das Ganze eben testen. Muss auch nicht über die gesamte Servicemannschaft sein, sondern über klassischen Vorher-Nachher-Vergleich, das sind die 10 Mitarbeiter, die diesen Service zur Verfügung gestellt haben und dann darauf zu hören, was sagen die Kunden, was sagen die Mitarbeiter dazu.
Und für die häufigsten Fragen kannst du ja zum Beispiel dann auch schon mal überlegen, ob du das nicht vielleicht an den Kanal Chatbot gibst, dass der das beantwortet. Franz, jetzt hast du ja einiges an Kundenprojekten schon begleitet. Hast du so ein Lieblingsbeispiel, was du uns mal erzählen kannst?
Ja, und zwar, ne, gerade in Deutschland sind wir besonders stark, sage ich mal, im produzierenden Gewerbe dabei. Aber gleichzeitig im produzierenden Gewerbe ist natürlich Vertrauen und die Accuracy der Antworten, also die Genauigkeit der Antworten, wahnsinnig entscheidend. Und gerade wenn ich mir ein teures Produkt kaufe oder eine teure Anlage entsprechend kaufe, erwarte ich aber auch gleichzeitig einen sehr, sehr hochwertigen Service dafür. Und den habe ich wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht unbedingt, wenn ich eine Anfrage habe, irgendwas in der Maschine nachstellen möchte, wenn ich einen super langen Wissensartikel bekomme, wo ich alles manuell nachlesen muss. Das heißt, da ist natürlich auf den ersten Blick eine sehr, sehr große Chance, das spezifisch zu machen und spezifisch und skalierbar auszuspielen. Aber ich muss natürlich auch die Sicherheit der jeweiligen Informationen irgendwie gewährleisten. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du Motorrad fährst dann nachschauen möchtest oder an deinem Motorrad etwas umbauen möchtest und dann suchst du dir als erstes eine Anleitung raus. Und möchtest vielleicht spezifische Informationen haben. Je nach Hersteller sind die dann manchmal leicht oder schwieriger zu finden.
Ich kann es dir im konkreten Beispiel beantworten. Das Handbuch meines Motorrads, eine Triumph, umfasst 550 Seiten. Dort findest du alles, aber du musst halt auch die Zeit haben, es zu finden.
Ja, genau. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, perfekter Gen-AI-Use-Case, da sind alle Informationen drin. Jetzt gibt mir spezifische Antworten auf spezifische Fragen. Aber jetzt bist du gerade im empfindlichen Bauteil und der Chatbot oder die Website oder welcher kann auch immer, gibt dir die Antwort, okay, du ziehst die Schraube jetzt mal mit 20 Newtonmeter an. Mhm. Machst du das?
Ich hatte genau diesen Fall. Ich habe im Winter meine Maschine komplett zerlegt und hatte diverse Schrauben, Motorbauteile, die natürlich mit bestimmten Newtonmeter und mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden müssen. Und ich hätte mir eigentlich eine App gewünscht mit Augmented Reality, die ich auf den Motor halte, die mir dann in Echtzeit pro Schraube anzeigt, wie viel Newtonmeter ich die Schraube anziehen muss. Ich musste dann leider das Handbuch Stück für Stück durchwälzen. Aber
ja, und das ist genau die Herausforderung, vor der halt viele Maschinenbauer stehen, wobei wir natürlich unterstützen möchten. Denn die Gen-AI kann natürlich auf dem Weg dazu helfen, diese Informationen zu finden. Beispielsweise, indem ich qualifizierte Fragen bekomme. Also um welches Bauteil geht es gerade, um welche Untergruppe und um welche weitere Untergruppe dafür. Aber dann eben aus einem dennoch deterministischen Prozess die eigentlichen Newtonmeter rauszuholen. Das heißt, was sind auf Entitäten, die ich den Kunden zeige, die auf keinen Fall falsch werden dürfen? Denn wenn du Motorrad fährst und gerade die Schrauben, oder nehmen wir dir einfach die Radmutter beim Auto, das gleiche Prinzip, die möchtest du halt möglichst nicht überspannen. Und erst recht nicht, wenn du im produzierenden Gewerbe bist, eine Anlage hast, die 10 Millionen kostet und wenn da was falsch auf deiner Anlage stillsteht.
Ja. Ja, ich meine, die in der Fachsprache heißt es, glaube ich, Digital Twin. Ja, mhm. Diese Digital Twin-Konzepte, die haben wir ja bei unseren Kundinnen schon gesehen. Mhm. Allerdings, das jetzt wirklich dem Endverbraucher zur Verfügung zu stellen, das ist dann nochmal ein spannender Use Case.
Ja, und gerade auch im Kundenservice ist halt ganz wichtig, den Prozess immer Ende zu Ende zu denken dafür. Und gerade sind wir natürlich auf einem riesigen AI-Hype, der auch ohne Frage sehr, sehr große Potenziale dafür bietet. Aber auch genau die klassischen Wege sind immer noch wichtig. Also die Unterstützung des Anwenders von meinen Produkten. Und deswegen finde ich das Beispiel so gut. Stell dir vor, du bist in einem Service-Chat oder Web-Interaktion. Die wissen, Patrick Hein ist ein guter Kunde. Der hat 40.000 Kilometer auf diese Maschinen draufgerockt in den letzten 2 Jahren. Da können wir zum Beispiel noch weitere Services mit anbieten, Verschleißteile mit anbieten oder einfach bei salopp aus der Heimwerken Use Case. Alles klar, Herr Hein, das ist eine gute Frage. Sie bekommen gleich eine SMS und wenn du da drauf klickst, bist du mit einem unserer Techniker im Videogespräch. Mhm. Und das ist natürlich genauso einer dieser Magic Service Moments, die wir erzeugen wollen, weil bei welchem Hersteller kaufst du denn dein nächstes Motorrad, wenn du direkt mit einem Techniker über AR oder sagen wir auch einfach die Handykamera im Videogespräch war, der dich perfekt beraten konnte?
Ja, und das ist auch ein ganz anderer Ansatz, denn ich glaube, gerade in der Branche geht der momentane Fokus eigentlich mehr dahin, dich in die Werkstatt zu holen, das Motorrad abzugeben, es machen zu lassen, anstatt dass du es selber machst. Aber für mich ist das so. Ja, es macht halt Spaß, ne?
Ja, genau, das ist natürlich dann im Privatbereich, gerade bei emotionaleren Produkten Teil der Erfahrung. Ja. Aber genau, da kann ich das sozusagen segmentweise mit einspielen, um diese Erfahrung vielleicht auch noch zu verstärken. Verschleißteile, Ersatzteile, Upgrades oder ähnliches, was ich mitnehmen kann. Und im B2B-Bereich, im kommerziellen Bereich, kann ich natürlich oder sollte ich mir als Hersteller Gedanken machen, was für Self-Service-Optionen biete ich den Kunden? Weil ich kann es absolut verstehen, wenn ein Hersteller sagt, bitte an meiner Maschine, da soll jetzt kein Techniker, der nicht 8 Zertifizierungen hat, dran rumfummeln, salopp ausgedrückt. Ist natürlich ein total valider Punkt. Aber wo sind Sachen, keine Ahnung, das Nachschmieren der Anlage, das kann vielleicht auch der Kunde selber machen, oder zumindest die vorqualifizierenden Stücke dem eigentlich qualifizierten Techniker abnehmen?
Sehr gut. Wir kommen jetzt mal zu unserer Kategorie, warum hat mir das keiner gesagt? Hier geht es dabei um das Thema, wenn du das Wissen, was du heute hast, mitnimmst und dich in der Zeit zurückversetzt, was hättest du anders gemacht?
Ja.
Warum hat mir das keiner gesagt?
Was fällt dir dazu ein, Franz?
Ja, sehr gute Frage. Und zwar, ich glaube, wir hatten es am Anfang auch des Gesprächs schon einmal kurz angesprochen. Und da bin ich am Anfang auch, möchte ich sagen, drauf reingefallen, aber wo ich sozusagen die ersten Anwendungsfälle gesehen habe, Content-Generierung und Erstellung, ob es Bilder, Texte, andere Inhalte sind, was auch immer, und das halt viele Unternehmen und ich am Anfang auch da die meisten Use Cases gesetzt haben. Was ich mittlerweile sehr, sehr viel spannender finde dabei, sind die Planungsaufgaben an generative KI zu übergeben. Also Planungsaufgaben bedeutet, dass ein AI-Modell selbstständig Entscheidungen treffen kann, aber nicht unbedingt auf deterministischen Vorhersagen, Klassifizierungsmodellen, sondern dass ich direkt in einen LLM spezialisieren kann. Das sind 3 verschiedene Aufgaben, die dir zur Verfügung stehen dafür. Das ist folgende Anfrage. Entscheide nach folgender Definition, was dazu am besten passt. Und genau so kann ich natürlich auch die ganzen klassischen Geschäftsprozesse sehr, sehr viel kontrollierter automatisieren und steuern. Das heißt, ich kann natürlich zum einen mit den ganzen Content-Themen auf neue Geschäftschancen schauen, aber habe dabei auch gleichzeitig die Möglichkeit, mir sozusagen retroperspektiv anzuschauen, was habe ich eigentlich die letzten Jahre automatisiert, was ist komplex zu managen, was ist vielleicht nicht mehr aktuell und wo sind vielleicht dabei auch noch Mehrwerte, die ich schöpfen kann.
Kannst du das an einem konkreten Use Case festmachen?
Ja, also ein ganz klassischer Fall, den ich dabei eigentlich sehr, sehr spannend finde, ist, wie priorisiere ich einen Kundenvorgang? Und dabei habe ich dann verschiedene Listen ausgewählt mit ganz einfachen Wenn-Dann-Dann-Das-Optionen. Und wenn der Kunde unzufrieden ist, wenn der in einem bestimmten High-Value-Segment dabei ist, wenn er sich zum dritten Mal beschwert oder klassisch, okay, ich habe gerade eine E-Mail geschrieben, bekomme keine Antwort, 10 Minuten später rufe ich mal an, was passiert denn da eigentlich? Und das war sozusagen in der klassischen Welt sehr, sehr kompliziert abzubilden. Dafür brauchte ich große Prozessketten, die auch dann nicht immer super einfach war zu maintainen. Und dabei habe ich dann die Möglichkeit, jetzt zu sagen, liebes AI-Modell, das ist mein Prompt. In diesem Prompt definiere ich diese einzelnen Aktionen, die ich mit auswerten kann. Und dadurch habe ich eben die Möglichkeit, in einem Prompt an einer zentralen Stelle zu spezifizieren, was denn die eigentlichen Entscheidungsgrundlagen dafür sind. Und dann sage ich am Ende, okay, du bist nur erlaubt, mit dem eigentlichen Prozess zu antworten, kann diese Rückantwort von dem Prompt direkt in meine Prozesse mit einbinden. Mhm. Also kurz gesagt, nicht nur in dem Bereich Content-Erstellung, Moderation dabei zu denken, sondern auch, wie ich eigentlich die Möglichkeit habe, Entscheidungsprozesse im Unternehmen zu managen.
Das kann ja eine sehr große Rolle im Realtime-Bereich stattfinden, spielen. Ich überlege mir da einen Field-Service-Use-Case, ja, dass jemand unterwegs ist, aufgrund von Verkehrseinflüssen vielleicht nicht mehr die 5 Kunden, die er heute geplant hat, schafft oder vielleicht nicht die richtigen Ersatzteile dabei hat. Wie weit sind wir da schon?
Ja. Und dabei haben wir natürlich auch von der Salesforce-Plattform gesprochen. Was das Schöne an Salesforce ist, wir haben eine sehr große Plattform mit unserer Low-Code-Automatisierung dabei. Und Low-Code-Automatisierung bei uns heißt Salesforce Flows, also ein grafisches User-Interface, mit dem ich Geschäftsprozesse modellieren kann. Und über das gleiche Interface habe ich die Möglichkeit, sogenannte Prompt-Templates zu verwenden, die dann ein Large-Language-Model meiner Wahl ansprechen. Und den Output davon kann ich direkt in dem gleichen Geschäftsprozess wiederverwenden. Das bedeutet wirklich, ich muss kein Softwareentwickler sein, sondern ich habe die Möglichkeit, diese neuen Möglichkeiten, diese sehr, sehr mächtigen Möglichkeiten, direkt mit meiner bestehenden Mannschaft umzusetzen. Und dadurch kann ich natürlich neuere Services anbieten.
Ohne, dass du jetzt irgendwie Data Scientists eingestellt hast.
Genau, richtig, ja.
Okay, spannend. Wir haben jetzt sehr spezifisch über Service gesprochen, über neue Möglichkeiten, die sich mit KI ergeben. Wo macht denn KI aus deiner Sicht überhaupt keinen Sinn?
Das ist natürlich ein sehr, sehr schnelllebiges Feld. Deswegen ist die Frage meiner Meinung nach sehr, sehr schwer abzuschätzen. Oder schauen wir mal retroperspektiv, wie ich die Frage in einem Jahr beantworten würde. Aber es gibt natürlich einfach Use Cases, wo ich auch als Kunde ein klassisches, strukturiertes Erlebnis erwarte dafür. Also wir haben beispielsweise häufigster Kundenvorgang bei ganz, ganz vielen Unternehmen ist, where is my order, wo ist meine Bestellung, wo ist mein Paket, wie auch immer.
Das kannst du ja auf Datenbasis relativ einfach beantworten.
Richtig. Und da erwarte ich eigentlich als Kunde, okay, das ist jetzt meine E-Mail, die ich bekomme. Ich weiß genau, links oben steht meine Paketnummer, meine Liefernummer, rechts unten steht die Lieferzeit. Mhm. Und das sind so klassische, einfache Use Cases, die ich eigentlich, wo der klassische, logische, alte Weg, dass mir das nicht heißt, dass das schlecht ist, sondern absolut okay ist. Und wie kann ich es eigentlich noch nutzen, das Ganze zu verbessern? Und da sehe ich vielleicht eher den Sinn in hybriden Ansätzen, teilweise vordefiniertes Template, teilweise GenAI dazu. Aber häufig ist es aus Kundensicht so, okay, was ist der beste Moment, um den Kunden zusätzliche Services anzubieten? Ist es bei einer Bestellnachfrage? Kommt natürlich darauf an, sondern da möchte ich einfach eine kurze, schnelle Antwort darauf haben, dann kommt deine Bestellung an oder da ist dieses Produkt gerade jetzt wieder in Stock.
Ja, und für einige Unternehmen wird sich wahrscheinlich aufgrund ihrer Preisstrukturen und Margen KI einfach nicht lohnen, weil sie halt auch am Ende des Tages nicht kostenlos ist.
Ja, genau. Und ein Beispiel, was ich persönlich einen super spannenden Use Case sehe, ist Website-Personalisierung aus Sales- und Service-Sicht heraus. Selbstverständlich wäre es möglich, jedes einzelne Content-Stück auf einer Website zu personalisieren. Die Frage ist dann aber, wann mache ich das und was ist eigentlich der Business Case dahinter? Ja. Weil irgendwann werden selbst die Stromkosten dafür relativ teuer. Und wo sende ich oder wo bringe ich diese Ressourcen von meinem Unternehmen eigentlich ein?
Franz, jetzt sind wir ja in Deutschland und man spricht ja auch so oft von der Servicewüste Deutschland. Was glaubst du, was es konkret hier für Potenziale gibt?
Ja, und natürlich pauschalisieren wir jetzt etwas, aber jetzt immer so der klassisch deutsche Kunde, der ist jetzt nicht gerade von den Serviceleistungen, die er hier gerade auf dem deutschen Markt erhält, absolut überwältigt und begeistert. Und diesen Mehrwert und diese magischen Momente schaffe ich ja genau dann, wenn ich sozusagen Erwartungen übertreffe. Und ich glaube, genau dafür hat Deutschland ein sehr, sehr großes Potenzial.
Hast du ein konkretes Beispiel aus deinem Leben dafür zum Beispiel?
Ja, und zwar ich persönlich nutze einfach den Rewe-Lieferservice ganz gerne bei mir zu Hause, dass ich einfach Einkäufe vorplanen kann, entsprechend aussuchen kann, was Produkte ich haben möchte, Lieferdatum definiere. Und Dabei kommt das natürlich immer wieder vor, dass bestimmte Produkte, die ich vorbestellt habe, beispielsweise eine Woche vorher, dann nicht mehr verfügbar sind oder entsprechende Ersatzprodukte geliefert werden. Und es ist auch total nachvollziehbar, es kann nicht immer alles geliefert werden, ist recht, wenn es eine Woche im Vorlauf ist. Aber was ich dann sozusagen bei der darauf folgenden Bestellung erlebt habe, fand ich, war ein sehr, sehr positives Erlebnis, wie man sowas wirklich positiv managen kann. Und zwar hatte ich bei der davor einmal ein Fehlprodukt. Auf dieses Fehlprodukt wurde mit einer extra Lieferung hingewiesen. Das heißt, ich habe einmal das Fehlprodukt von der letzten Lieferung erhalten, plus auch noch einfach einen Pfannenwender als kleines Geschenk dazu und drauf mit der kleinen Nachricht, tut uns leid, dass die letzte Lieferung eine Fehllieferung war. Und genau das sind sozusagen, so kann ich Kundenerwartungen übertreffen und habe einfach von der User Experience her einfach eine ganz, ganz hohe Kundenbindung. Weil sowas bin ich einfach nicht von vielen Unternehmen gewohnt, als jetzt pauschal ausgedrückt deutscher Konsument, deutscher Kunde. Und das war wahrscheinlich eine Interaktion, die, und ich glaube, ist der Pfannenwender, jetzt nichts gegen die Rewe, aber hatte keinen großen Wert. Aber einfach, dass, okay, ich bin hier gerade mit einem Unternehmen in Interaktion, dass sich dieser Fehllieferung bewusst ist. Irgendwer hat sich darüber Gedanken gemacht, einen Prozess eingerichtet, wie darauf reagiert werden kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Kundenbindung.
Ja, und das zeigt auch, dass wir auch in Deutschland natürlich gute Beispiele dafür haben, wie man sich kundenzentrisch orientieren kann. Okay, zum Schluss haben wir noch eine Rubrik und das nennt sich der Folgetipp der Folge. Da hast du die Möglichkeit, unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen einfach mal so einen Tipp aus deinem Alltag zu geben. Wo holst du dein Wissen her? Wo schlaust du dich auf? Was hörst du vielleicht für Podcasts? Was gibt es für Trainings, die du empfehlen kannst? Da bin ich gespannt, was du uns da zu berichten hast.
Der Folgetipp der Folge.
Gute Frage. Und zwar, da will ich auf ein ganz, ganz klassisches Medium gehen, beziehungsweise auf einen klassischen Autor. Und zwar Daniel Suarez. So Science-Fiction-Autor, jetzt kein akademischer Anspruch dahinter, ganz, ganz klar. Aber das Buch Demon und der Nachfolger Freedom aus dem Jahr 2006 davon. Und zwar, es ist eher eine dystopische Sicht davon, also es ist eher Orwell statt Huxley, aber sehr, sehr spannend aufbereitet, wie eigentlich AI und Algorithmen unsere aktuelle Welt auch schon damals und auch weiter in die Zukunft schauend beeinflussen können. Und das war sicherlich, glaube ich, gerade für viele sozusagen Informatikstudenten damals so einer der Autoren, der sehr, sehr, sehr spannende Themenbereiche aufgemacht hat dazu.
Ja, Demon habe ich tatsächlich lange vor der KI gelesen. das war sehr interessant.
Ja.
Ja, vielen Dank, dass du hier warst, Franz. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass wir dich in einer der zukünftigen Folgen nochmal wieder begrüßen dürfen, um uns die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Service anzuhören. Und ich wünsche dir noch eine schöne Reise.
Sehr gerne. Ganz vielen Dank für die Einladung.